Housekeeping, Freunde. Bevor wir heute loslegen mit On the Way to New Work, kommen hier ein paar Themen hintereinander weg. Also bleibt dran, es wird spannend. Erst einmal möchte ich etwas von Michael unterstützen hier mit einem kleinen Aufruf. Michael nimmt dieses Jahr das erste Mal an den Tech Bikers teil. Das ist ein Treffen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die zusammen, wie der Name schon sagt, biken gehen und sich austauschen. Aber nicht nur das, sie sorgen auch dabei dafür, dass gespendet werden kann für gute Sachen und einen guten Zweck. Und Michael unterstützt auf seiner Seite und auch bei uns auf der Facebook-Seite eine Aktion, die nennt sich World Bicycle Relief. Und das ist eine Organisation, die ein Fahrrad entwickelt haben für 134 Euro, was sehr robust ist. Und Michael möchte 20 dieser Fahrräder spenden nach Afrika, wo ein solches Fahrrad für eine Familie wirklich den Unterschied machen kann, weil damit eben der Alltag bestritten werden kann, zur Arbeit, aber auch Transport und so weiter, wie man sich es eben vorstellen kann. Einfach nur, dass ihr mal eine Zahl habt, diese Organisation hat bereits 235.000 Fahrräder, soweit ich informiert bin, gespendet, also schon echt ein Brett, und 20 davon würden wir gerne hier mit eurer Hilfe dann spenden, und Michael, indem er dann eben fährt. Danke, Michael, dass du diese 300 Kilometer Techbiking auf dich nimmst. Wir wissen alle, du bist ein wenig aufgeregt, und das ist auch gut so. Das ist das eine. Das wäre großartig. Wie gesagt, den Post dazu findet ihr auf unserer Facebook-Page, facebook.com/onthewaytonewwork. Das zweite, wir werden unseren Rhythmus etwas ändern im Podcast. Wir haben auch das Feedback bekommen, zweimal die Woche ist recht intensiv. Das heißt, wir haben mit unseren Freunden von den Podstars besprochen, dass wir safe den Montag weiterhin machen. Den werden wir auf keinen Fall antasten. Das heißt, On the Way to New Work bleibt am Montag, und wir werden dann alle zwei Wochen eine Folge am Freitag machen. Das heißt, mal rechnen hier, 6-mal im Monat ist ja auch absolut ausreichend. Das ist zumindest der Plan momentan. Nur, dass ihr Bescheid wisst, so viel zum Thema Housekeeping. So, genug gelabert, jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, überraschenderweise mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Und wir sind zu Gast in Berlin in einem unfassbar geilen Loft über einer alten Fabrik bei Thorsten König.
Hallo, freue mich. Tür ist offen. Dank. Es ist brutal heiß. Insofern bleibt die Tür offen. Also wer sich über irgendwas beschwert, was im Hintergrund stattfindet, der soll das selber nachmachen.
Thorsten und ich haben uns neulich kennengelernt, weil ein gemeinsamer Freund uns zusammengebracht hat und gesagt, ihr müsst euch mal kennenlernen. Und ich habe mich sofort schockverliebt in dich und habe auch sofort nach dem Gespräch gesagt, scheiße, dass das kein Podcast-Gespräch war, das hätten wir aufnehmen müssen. Und dann hast du gesagt, dann lass es uns doch mal machen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir auch hier bei dir sind. Ja?
Perfekt.
Cool. Erzähl doch mal, wie bist du hier nach Berlin gekommen? Wo bist du losgereist? Was hat dein Leben dir so für Dinge geboten? Ich habe einige überraschend mitgeschnitten, aber ich werde dich daran erinnern, falls du welche auslässt.
Ja, hast du schon. Na, ich würde sagen, mein Werdegang lebt von vielen glücklichen Zufällen. War alles nicht geplant, und deswegen fällt es mir auch immer so schwer, mit meinem Sohn darüber zu diskutieren, warum er die Schule abschließen muss und Universität und alles. Bei mir war das tatsächlich, muss ich sagen, eine tolle Summe von glücklichen Zufällen. Und angefangen hat es eigentlich damit, dass meine besten Freunde nach Berlin gezogen sind, direkt nach der Wende. Und ich damals noch München, später Hamburg, immer nach München nach Berlin immer gefahren bin am Wochenende, um dieses aufregende neue Berlin zu erleben. Diese ganze Clubkultur, die da entstanden ist, war auch wirklich aufregend. Ich wohne jetzt hier um die Ecke vom Rosenthaler Platz, und jedes Mal, wenn ich da runtergehe und diese Massen von Menschen sehe, damals waren wir da waren wir die Einzigen. Da war nix. Da war der Eimer. Das war ein besetztes Haus.
Mitte der 90er wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Eimer war so ein besetztes Haus, wo sie eine Etage ein Loch reingehauen haben, und dann hat die Punkband immer unten gespielt und man hat oben durch das Loch, also Polizei-TÜV, sowas gab es da, glaube ich, alles gar nicht. Nee, aber da fing das an, dass ich mich auch in Berlin verliebt habe und habe tatsächlich überhaupt, außer die Liebe zur Musik als solches, hatte ich keinen Bezug zu Musik als Business. Mhm. Ja, also ich war weder Künstler, Musiker, noch habe ich bewusst einen Studiengang ausgewählt, der mit Musik zu tun hatte. Ja, es war sogar extrem weit entfernt, Maschinenbau. Am Anfang. Aber wir waren dann 1994, war so der erste glückliche Zufall. Der war mein Freund, der hier gelebt hat, der war studentische Aushilfskraft für MTV. Mhm. Und MTV haben den ersten European Music Award in Europa, damals in Berlin, veranstaltet und haben eben so studentische Aushilfskräfte eingesetzt, um die Stars vom Hotel zum Venue zu bringen oder zu den Clubs. Und mein Freund war in dem Fuhrpark und hat da im Kofferraum von einem Auto die ganzen Pässe gefunden. Backstage-Pässe, AAA, wir wussten gar nicht, was das heißt, Access All Areas, Talent Guest, und er hat sich einfach diese Pässe genommen. Und dann führte das dazu, dass wir als Studenten, keine Ahnung von irgendwas, im E-Werk Backstage mit Robbie Williams und U2 und Helena Christensen die große Aftershow-Party von den MTV Awards. Und das war natürlich damals unfassbar beeindruckend. Aber was auch passiert ist an dem Abend, ich habe mich verliebt. Also der Prozess war vielleicht ein bisschen länger, aber ich habe damals die Frau kennengelernt, die mich dann in die Musikindustrie gebracht hat. Ja, mit der Faszination als Erinnerung von diesem Abend und der wachsenden Liebe zu dieser Frau, die hat damals bei Motor Music gearbeitet. Das war ein kleines cooles Label unter der Polygram in Hamburg. Und dann bin ich in Hamburg eigentlich im Grunde genommen jedes Mal, wenn die ein Event hatten, mit ihr zu den Events gegangen. Das war wirklich noch die Hochphase der Musikindustrie.
Also und parallel hast du aber noch Maschinenbau studiert.
Oder? Ja, da jein.
Ja, also officially. Ja.
Also meinem Vater damals gegenüber ja. Heutzutage bin ich da relativ fair und offen. Aber das war wirklich die Phase, also Motormusik muss man sagen, Tim Renner hatte das wirklich so als er hat es immer so als Indie-Label, als Teil eines Major-Labels verkauft, aber die waren wirklich, war wirklich was Besonderes, hatten Künstler wie Element of Crime, Philipp Boa, Tokotronic, Rammstein, und hatten einen ganz, ganz großen Teil im Techno. Ja? Große Partnerschaft mit Low Spirit, das war Vespa, Marusha, Mark O. Und das Faszinierende an der Zeit war, dass es eigentlich nur zwei Instrumente gab, die einen Erfolg ausgemacht haben. Das erste waren die DJ-Playlisten und Charts, ja, wo im Grunde genommen DJs promotet wurden, zu sagen, dass das der neue Hit wird. Und wenn du in den DJ-Charts Top 10 warst, hast du ein Video gedreht und bist zu Viva gegangen, das damals gerade so entstanden war. Und danach, sobald Viva das Video gelistet hat, hat das Label angefangen, die Party für den Gold Award, der damals immer noch 250.000 verkaufte CDs waren, angefangen zu planen, weil das hat immer funktioniert. Und deswegen waren da ständig Veranstaltungen und Partys und ich bin da immer mitgegangen, bis irgendwann Tim Renner und seine Frau, die Petra Husemann, gefragt haben, sag mal, jetzt bist du sowieso schon immer da, abends, willst du nicht auch tagsüber vorbeikommen und bei uns arbeiten? Ja, wir haben jemand bei Viva, der in einer sehr entscheidenden Rolle, nämlich eine Frau, die entscheidet, welche Videos auf die Playlisten kommen. Und mit der haben wir so unsere Schwierigkeiten. Du siehst gut aus, willst du nicht unser Videopromoter werden? Das war mein Einstieg in die Musikindustrie. Also. Ich bin dann immer mittwochs, oder nicht immer, aber relativ oft nach Köln geflogen mit den Videos und habe versucht, unsere Videos auf Playlisten zu bekommen. Das war ein Dreivierteljahr, ein Jahr. Und dann haben sie mich halt, das war alles noch als studentische Aushilfskraft, und dann haben sie mich gefragt, möchtest du nicht bei uns richtig anfangen? Das war zeitgleich, hat Motor zum ersten Mal internationales Repertoire bekommen. Zu dem Zeitpunkt war das London Records aus UK, und die hatten so tolle Künstler wie Ronnie Size, Goldie, James Lavelle, die ganze Movex, das ganze Movex-Label. Dann kamen Bands dazu wie Faith No More, den ich zum Beispiel groß geworden bin, oder Cardigans. Und mein erster großer eigener Erfolg war tatsächlich Cardigans. Die waren so ein bisschen über das Jazz-Department im Easy Listening positioniert Und dann hatten die dann einen Song gemacht, Love Fool. Ja. Mhm. Als noch nicht mal offizieller Titelsong, aber als ein sehr starker Song in dem Romeo und Julia, eine Shakespeare-Adaption mit Leonardo DiCaprio. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Claire Danes, glaube ich. Aber eine sehr prominente Positionierung in dem Film. Und dann habe ich ohne Vorstellung von Copyrights einfach aus dem Film ein Video geschnitten. Habe das bewusst, bin zu Viva, die haben es auf Playliste genommen. Und dann ist Love Fool Nummer 1 im Radio geworden. Und wir haben, glaube ich, 1 Million Singles verkauft. Und keiner wollte das vorher anfassen, weil alle immer gesagt haben, Cardigans ist doch easy listening. Ja. Und ich habe gesagt, nein, das ist Pop. Und
gab es Copyright-Streit? Hat irgendeiner sich
gemeldet? Nee, es ist niemandem aufgefallen. Ja,
wahrscheinlich, Studio hat sich gefreut.
Ja, wahrscheinlich Studio. Hat sich sogar die Filmfirma gefreut. Ja. Also es gab kein... Ist das okay? Oder?
Ja,
alles gut. Nee, aber das war so das erste Mal, wo ich für mich meine Leidenschaft entdeckt habe, Sachen einfach zu machen. Mhm. Und das führte auch dazu, dass Universal auf mich aufmerksam geworden ist. Also das war noch vor dem Merger. Es gab Universal und Polygram, beide in Hamburg. Und dann hat Universal mir ein Angebot gemacht und hat gesagt, wir würden ganz gerne ein junges Team aufbauen. Hättest du nicht Lust, zu uns zu kommen? Und die Entscheidung habe ich getroffen, gegen den Rat meines damaligen Chefs oder Drohung meines damaligen Chefs. Aber es war einfach zu gut. Ja, also es war wirklich ein tolles Angebot. Und dann bin ich zu Universal gekommen und ich werde mich nie vergessen, ich bin da in ein komplett anderes Umfeld rein. Vorher waren wir, weiß ich nicht, 40, Mitte 20-Jährige und dann bin ich bei Universal rein und gefühlt waren alle über 50 und ich dachte, saß in so einem leeren Schreibtisch und dachte, was mache ich denn jetzt? Also jetzt, okay, jetzt verdiene ich doppelt so viel Geld, aber Wo ist jetzt die Leidenschaft?
Und bist du A&R-Manager oder was?
Nee, also eigentlich bin ich, streng genommen bin ich ins Marketing rein. Mhm. Ja. Das A&R-Ring, würde ich mal sagen, ist dann immer dazugekommen. Ne? Aber nicht im herkömmlichen Sinne, dass wie es auch früher war, dass Leute draußen in die Clubs, in die Venues gegangen sind und wirklich gezielt neue Talente gesucht haben. Heute schauen sie sich alle Spotify an. Aber bei mir war es, die A&R-Arbeit war dann eher späterhin immer mehr, eher dahingehend, dass du bei schon vorhandenen Künstlern im vorhandenen Repertoire nach den besten Songs gesucht hast. Ja? Aber oder halt Potenziale erkannt hast, im Idealfall, wo andere es halt vielleicht noch nicht erkannt haben. Und das war der zweite Glück, oder nicht der zweite, ein weiterer glücklicher Zufall war, Universal hatte tatsächlich ein Label ganz frisch unter Vertrag genommen in Amerika, Interscope. Jimmy Iovine und Dr. Dre. Und die begleiten mich eigentlich seit diesem Tag bis zum heutigen Tag eigentlich. Immer wieder.
Jetzt fängt es an, wo meine Kinder diesen Podcast
finden werden. Ja.
Also ich fand
und ja, da war es halt, ja, da war es wirklich so, dass das sieht man auch in The Defiant Ones. Darf ich ja hier auch Schleichwerbung machen.
Natürlich.
Also auf jeden Fall eine HBO-Serie, vierteilige Serie, die man sich anschauen sollte, okay, wenn man das kann.
Anschauen. Oscar, definitiv, mein Ältester, definitiv. Hat jetzt schon zum vierten Mal gesagt, Papi, wie oft muss ich dir, nachdem ich ihm von unserem Gespräch erzählt, wie oft muss ich dir noch erzählen, dass du es angucken musst?
Hast du es nicht geguckt?
Nein, noch nicht.
Es ist okay, wirklich geil.
Es ist wirklich geil.
Okay.
Netflix oder Prime?
Netflix. Mhm. Und da gibt's immer wieder, also gerade als es so in diesen Zeitpunkt kommt, wo Jimmy Iovine Interscope gegründet hat, die ersten Künstler gesigned hat, Interscope war pure Provokation. Ja, und da sieht man auch bei The Defiant Ones immer wieder Ausschnitte vom Senat und Kongress, wo wirklich auf höchster politischer Ebene darüber diskutiert wurde, ob diese Musik verboten werden soll. Ja, da gab es dann auch Bowling for Columbine, auf Interscope war Marilyn Manson unter Vertrag. Tupac war unter Vertrag, der wurde in Las Vegas erschossen. Also alles, was man als Erwachsener, dem es schwerfällt, das zu verstehen, alles, was einem Angst macht, war da drin. Und deswegen war dieses Label auch außerhalb von fast Kalifornien, hat es niemand angepackt. Ja? Und was mich fasziniert hat, was keinem aufgefallen ist, Da waren teilweise Künstler drauf, die 30.000, 40.000 Alben in Deutschland verkauft haben über Import. Also
ohne jegliche Unterstützung.
Dass Jugendliche zu damals noch WOM, World of Music, gegangen sind und explizit gesagt haben, ich will das, und WOM die in Amerika bestellt hat, war natürlich
unfassbar teuer. Wie so ein Buchhändler, ne?
Ja, also, genau.
Also einfach nur, ja, ne, jetzt mal für die jüngeren Zuhörer, weil wir haben einige, die sind so 12. Ja? Also ich kenne WOM noch, ich habe da meine erste CD in Nirvana gekauft, aber das ist verdammt lange her. Mhm.
Ich kenne WOM auch noch.
Also wir reden von Jahr.
Naja, das war so Ende der 90er, ja.
Ja, und da, so. Und
das, na, das war, WOM war eine Zeit lang wirklich der Spot.
Ja.
Ne? Große, ich glaube, in Hamburg hatten die das auch, aber vor allem München, hat eine riesengroße Videoleinwand, da lief 24 Stunden MTV. Das war der Spot, wo man sich getroffen hat. Ja. Das war einfach, lag brach. Keiner wollte damit was zu tun haben. Und mir ist aufgefallen, dass es Künstler gab, die unglaublich viel Platten verkauft haben. Eine Band war zum Beispiel Bloodhound Gang.
Mhm.
Ja. Unfassbar pubertär, aber mich hat das fasziniert. Und dann habe ich mit meiner Frau, auch da gab es einen Song von einem Film, Along Comes Mary hieß der Song. Und ich bin mit meiner Frau und einer Freundin raus, wir haben Fotos geschossen, haben ein Cover gebastelt. Ich habe Jimmy, den Sänger, angerufen und habe gesagt, du hast was dagegen. Also keiner kümmert sich um uns, mach einfach. Und dann war Along Comes Mary innerhalb von 4 Wochen meistgespieltes Video auf Video und MTV und ist dann auf die 1 gegangen. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch auch dieses Album offiziell. Das war eigentlich die größte Schwierigkeit war, das aus diesem Import-Service rauszubekommen und offiziell in Deutschland zu veröffentlichen. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, am Ende 2 Millionen Alben verkauft. Das war Wahnsinn.
Ja. Doppelplatin war das früher, ne?
Nee, das war tatsächlich, Platin war 500.000, also es war vierfach Platin.
Krass.
Ja. Und dann ist in dieser Phase Interscope auch weltweit riesengroß geworden. Wir haben Eminem veröffentlicht, Marilyn Manson, das Album war extrem erfolgreich, No Doubt, Gwen Stefani. Das ist wirklich in jeglicher Form explodiert, im positiven Sinn. Und dann kam der Merger. Ja, Universal, damals noch Seagram, hat die Polygram von Philips gekauft. Und Ziel des Mergers war es, das zu reduzieren. Ja, es gab Diskussionen, die ganzen Labels zusammenzulegen und sich auf die großen internationalen Marken zu konzentrieren. Also Island Records, riesengroßes, bekanntes Label, Polydor Records, Mercury, Universal Records, das waren so die großen. Aber gab es eigentlich keinen Platz für Motor Music und streng genommen auch nicht für Interscope. Interscope war aber zu erfolgreich geworden. Deswegen haben sie so an der Westküste in L.A. die Labels zusammengelegt. DreamWorks, Geffen, das waren alles so diese großen, kleineren Labels. Also groß im Sinne von erfolgreich, aber klein in der Struktur und auch nicht mit weltweiten Strukturen, wurden zusammengelegt unter Interscope. Und dann hat damals Tim Renner die großartige Idee zu sagen, wir müssen Motor erhalten, die können doch perfekt mit Interscope zusammenarbeiten. Und dann hat Interscope gesagt, das unterstützen wir, aber nur, wenn du den Thorsten wieder zurücknimmst. Das ist ihm schwer gefallen. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Und dann war Interscope Teil von Motor. Ich bin wieder zurück, durch den Merger wieder zurück zu Motor gespielt worden. Und dann, das war so 2000, mal überlegen, ja. Und dann haben wir im Grunde genommen Motor national und international zu einem extrem starken Label aufgebaut.
Wahnsinn. Damals, das erinnern ja auch wirklich die Jüngeren unter uns gar nicht mehr, damals war ja immer wirklich noch der Tonträger, ja, das Ding, ne? Die Veröffentlichung, Auskopplung, also das Wort Auskopplung einer Single, wenn das heute einer hört, weil irgendein alter Radiomoderator das noch so benutzt, das versteht doch keiner mehr, oder? Versteht ein 22-Jähriger, was die Auskopplung,
also
was
eine Single ist? Gerade, als du erzählt hast, also einmal, ich bin natürlich, also ich bin Merle Manson-Fan, Rammstein-Fan, ich bekenne mich, Interscope, das war,
NWA, also du hast jetzt so viele Hits meiner Jugend genannt, ich leuchte hier und höre einfach nur zu und also wir können auch 3 Stunden hier quatschen. Ja,
super.
Ich bleib jetzt hier. Also heute nicht auf tatsächlich, tatsächlich ist es so, das war echt ein Ding, wenn man sich ein Album geholt hat oder Guns N' Roses oder irgendwas damals und man hat noch eine Single und ein Album. Ich fand das großartig. Und als du es gerade gesagt hast, habe ich gedacht so, warte mal, also auch meines 500.000 ist Platin und heute hast du ein YouTube-Video und die sind teilweise, keine Ahnung, gerade ein Video von Tesh Sultana gesehen, die eigentlich, wo ich dachte so, okay, wie groß ist die? Und dann hat das Video 11 Millionen Aufrufe oder sowas. Und ich dachte so, krass.
Ja, aber das ist was ja passiert ist, und ich weiß nicht, ob wir jetzt zu weit in die Zukunft springen, sonst gehst du wieder zurück, aber das Geschäftsmodell ist ja komplett implodiert durch die Streaming-Dienste und Musik hat natürlich an Bedeutung überhaupt gar nicht verloren, aber die sagen wir mal, Revenue-Streams haben sich komplett verschoben. Künstler verdienen heute ihr Geld sehr viel mit Live und mit gesamt inszenierten Marken, die sie selber bilden. Ne? Also du hast Dr. Dre angesprochen, Beats, was daraus entstanden ist, ist ja ein wahnsinniges Beispiel, dass ein Künstler sagt, pass mal auf, lass uns doch mal eine Kopfhörermarke machen. Vielleicht erzählst du die Geschichte mal, weil da warst du ja auch sehr, sehr involviert. Ne?
Also weil du es gerade sagst, ich habe gerade ein paar Sachen Bericht gelesen über Jay-Z, der dann halt da sagt irgendwie, ich bin jetzt Milliardär, weil ich bin die Marke. Ne? Also dieses Selbstverständnis, wie sie sich heute sehen.
Ja. Also für die Künstler war das nicht schlimm, für die Top-Künstler.
Es ist wie in unserer ganzen Welt, weniger machen extrem viel mehr. Und die Frage ist immer so, wie schwer ist es für die, die ganz unten vielleicht auch anfangen. Ne?
Okay.
Aber damals war natürlich der entscheidende Moment, wo sich extrem viel verändert hat. Ne? Die Musikindustrie, geblendet vom Rock'n'Roll Leben und von den Feiern, hat es nicht kommen sehen. Ja? Also zumindest der erste Aufschlag haben sie wirklich nicht kommen sehen. Napster, Nutella, die Tauschbörsen. Das war wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Der Kauf einer CD war damals, ich weiß es noch bei mir selber, war wirklich ein Commitment zum Künstler, weil das war teuer, das hat viel Geld gekostet. Und die Entscheidung, damals dann, 25, 26 D-Mark zu zahlen für ein Produkt, war wirklich so, okay, ich habe mich jetzt für den Künstler entschieden. Und ich höre das ganze Album.
Genau, ich höre das ganze Album einmal durch und gebe halt jedem Song die Chance.
Genau. Ja. Das ist natürlich heute komplett anders. Ne? Da können wir auch nachher drüber reden. Heute ist es, irgendjemand hat mal gesagt, das ist das Streaming bedeutet, das ist so die 10-15 Sekunden Welt. Eigentlich ist es so eine Tinder-Welt geworden. Ja? Die Leute hören ganz kurz den Song rein und entscheiden nach viel zu kurzer Zeit, meiner Meinung nach, mag ich nicht. So Songs von Radiohead, die nach anderthalb Minuten anfangen,
als losgehen,
die haben gar keine Chance mehr. Ne? Aber damals war das so, die Musikindustrie wurde wirklich hart getroffen. Ne? Das war auch der Zeitpunkt, wo wir nach Berlin gezogen sind. Das war toll, aber hat, kann ich sagen, alle Labels, aber Universal auch und uns damals schon sehr belastet. Hat auch dazu geführt, dass es zu einer sehr starken Veränderung gekommen ist. Der Tim Brenner ist gegangen, der Frank Briegmann ist dann mit einem zeitlichen Verzug von 6 Monaten gekommen. Für mich war es auch ein guter Zug, weil der Frank hat mir die Chance gegeben, dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Dann bin ich Managing Director für den ganzen internationalen Bereich geworden. Ich hatte dann nicht mehr nur Eminem, Marilyn Manson und Gaga oder wen auch immer bei mir, sondern ich hatte dann auch U2 und Metallica und auch ein Bocelli. Also es ist massiv in die Breite gegangen. Aber das war so die Phase, wo wir wirklich gekämpft haben. Und das war auch die Phase, wo ich halt auch so ein bisschen mich angefangen habe, mich selber zu fragen oder so, wo geht eigentlich die Reise hin? Welche Daseinsberechtigung haben wir, wenn wir der Innovation immer hinterherrennen? Ja, also welche Rolle spielt ein Label für einen Künstler? Weil er gibt uns ja doch auch erheblich viel Rechte. Und welche Leistungen stellen wir dagegen? Was können wir ihm noch bieten? Das hat mir irgendwann mal, war mir das ein bisschen zu wenig. Ja, also es kam nach der Tauschbörse, kam zum Glück dann die attraktiveren Modelle, auch wenn sie alles andere erstmal, wie soll ich sagen,
iTunes war dann ja so ein bisschen die,
dann kam
die Rettung, ne? Oder?
Genau. Also, wo man sagt, iTunes war noch nicht die Rettung, aber iTunes war auf jeden Fall ein Shift vom Illegalen ins Legale. Genau.
Licht am Ende.
Und zumindest Einnahmen, ne? Aber es war natürlich schon erheblich von, was wir gesagt haben, nachher am Ende, glaube ich, 15 Euro Mediamarkt Saturn, die sind dann immer auf 9,99 gegangen. Aber das war immer noch ein Unterschied zu auf einmal 99 Euro Cent pro Download. Pro Song, ne? Ja. Also der Markt hat sich wieder geöffnet ins Legale, aber war natürlich substanziell kleiner. Ja? Und es war eine Phase, wo ich immer noch, wo es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Wir haben unfassbar viele tolle Künstler. Ich durfte mit Amy Winehouse arbeiten. Ich habe Lady Gaga war auch, wir haben noch Footage von ihr, keiner kannte sie. Sie hatte den Song Pokerface. Ja. Ich habe den gehört. Und ein Freund von mir, der Flo, unser gemeinsamer Freund, hatte so ein 3 Monate Markeninszenierung auf Ibiza. Und er meinte zu mir, kannst du uns nicht vielleicht mal einen Künstler vorbeibringen? Wir brauchen so ein paar Highlights. Ja, und dann habe ich gesagt, wer weiß, vielleicht kann ich Lady Gaga, die wird ganz groß. Ja, so kenne ich nicht. Aber vielleicht können wir bei euch in der Villa das Video drehen für Pokerface. Und ihr habt doch da so einen Pokertisch von B-Win, den könnten wir doch. Und dann habe ich Lady Gaga nach Ibiza gebracht. Die war da wirklich 5 Tage. Wir haben da zusammen auf Ibiza gewohnt. Ich werde nie vergessen, die sollte so in so einem Jeep so einen Hang hochfahren. Die kann nicht Auto fahren. Und der Security hat sie zusammengeschissen. Ich glaube, heute würde er wahrscheinlich standrechtlich erschossen werden. Aber sie hat das Video zu Pokerface da gedreht. Ja, das war wahrscheinlich das billigste Product Placement ever, weil ich glaube, das Video hat 1-2 Milliarden Views auf YouTube. Und man sieht immer noch B-Win-Logo, wie sie da auf dem Poker. Und das war so Lady Gaga von Tag 1. Rihanna. Rihanna ist auch eine tolle Geschichte. Wir haben die damals zum ersten Mal nach Europa geholt. Und dann kriege ich einen Anruf von meinem Promoter, der sagt, Thorsten muss unbedingt nach Tegel. Und ich sage, wieso muss ich nach Tegel? Die haben Rihanna festgenommen. Warum? Er hatte natürlich kein Visum. Ja? Und ist in Tegel angekommen und hat dann, die hat dann zu mir gesagt, I won't come back. I will never come back to this country.
Oh.
Wurde direkt mit unseren deutschen Zollbeamten, Grenzbeamten konfrontiert. Die waren, glaube ich, auch nicht so richtig nett. Aber wir haben sie rausgeholt, haben den ersten Event mit ihr gemacht. Und Rihanna ist zum Glück immer wieder gekommen. Weil Rihanna hat dazu geführt, dass ich von Musik noch ein bisschen ins Sport gerutscht bin. Weil der größte Fan von Rihanna war, oder ist wahrscheinlich immer noch, Bastian Schweinsteiger.
Ach, darüber hast du Basti
gemeint. Ja, okay. Der Basti hat dann, oder der Manager hat mich angerufen, du sag mal, Thorsten, der Basti, der würde unfassbar gerne mal die Rihanna kennenlernen. Und dann habe ich den Basti, und das war damals Holger Badstuber, Mario Gomez und Basti, backstage zu Rihanna gebracht. Ja. Aber wie das dann immer so ist, alle denken backstage so, wow. Aber alle sitzen rum in so einem ekelhaft hässlichen Backstage-Raum. Keiner redet. Und dann kam Basti zu mir her und meinte, sag mal, wenn ich jetzt so eine Spaßzigarette mit der Rihanna rauche, findet die mich dann cooler? Und ich sagte, lass es lieber, das ist nicht wert. Aber die haben sich befreundet. Die sind tatsächlich dann Freunde geworden, Bekannte geworden. Und für mich war es der Start der Freundschaft mit Basti, die mir dann später auch extrem viel geholfen hat.
Einer der glücklichen Zufälle.
Genau. Ja. Und weil du mich da gefragt hast, die Jimmy Iovine und Dre, mit denen habe ich dann über ein Jahrzehnt extrem eng gearbeitet. Wir haben unglaublich viele Künstler zusammen groß gemacht. Teilweise gibt es sie auch noch, teilweise sind sie verschwunden. Und als ich dann 2009 habe ich mich entschieden, genug, ich möchte was Neues machen. Und bin relativ planlos raus. Und dann war es wirklich so, dass ich so nach 2-3 Monaten mir die Frage gestellt habe, was ist jetzt eigentlich so der nächste große Schritt? Und dann hat das Telefon geklingelt. Und dann war Dr. Dre am Telefon. Der zugegebenermaßen mich vorher noch nie angerufen hatte. Deswegen dachte ich auch so, was ist das jetzt hier?
Versteckte Kamera?
Ja. Und er so, where are you? Und dann habe ich gesagt, I'm in Berlin. I said, we too. Come to see us. Und er so, where are you? Grill Royal. Und dann, are you sure? Yeah, come. Dann bin ich ins Grill Royal und dann saßen da Jimmy Iovine, Dr. Dre und Luke Wood, der heute immer noch der Präsident von Beats by Dre ist. Und die saßen da wie die drei Herren vom Grill. und ich dachte so, okay, was passiert? Und dann war wirklich so, Beats by Dre gab es da streng genommen schon ein Jahr als Vision, auch teilweise schon als Produkt. Noch längst nicht als Firma, sondern eher so als eine lose Partnerschaft mit Monster. Und die drei haben mich gefragt, sag mal, Thorsten, wir haben jetzt so lange so toll miteinander gearbeitet, möchtest du uns nicht helfen, Beats in Europa groß zu machen? Und das war ein weiterer glücklicher Zufall. Und ich habe natürlich ja gesagt. Ja. Und das bin immer noch heute Berater, strategischer Berater für Beats. Aber die Zeit am Anfang war Wahnsinn. Weil die hat mir, ich habe davor über ein Jahrzehnt eng mit Künstlern gearbeitet, aber natürlich immer auf dem Musikprodukt. Jetzt war es zum ersten Mal so Künstler und Marke. Wie baue ich eine Marke mit Celebrities auf? Wie agieren Celebrities mit einer Marke? Zugegebenerweise mit einer sehr, in dem Fall einfachen, weil coolen Marke. Aber das war eine extrem aufregende Zeit, ja. Und da war relativ schnell ist auch die Frage aufgekommen, wie wollen wir das in Europa starten? Ja, Musik war relativ stark besetzt aus LA heraus, ja, weil Dre all seinen Freunden die Kopfhörer gegeben hat und Snoop Dogg hatte sie im Video an, Black Eyed Peas, Lady Gaga, Eminem. Ja, die waren eigentlich im Grunde genommen milliardenfach in den Videos zu sehen. Deswegen war okay, lass uns noch ein zweites Standbein aufbauen und Jimmy und Dre sind große Fußballfans, also nicht American Football, sondern europäischer Fußball. Ich sagte, lass uns doch Fußball machen. Da habe ich gesagt, okay, wir bauen Fußball auf. Und da werde ich nie vergessen, da hatte ich so zwei weiße Prototype-Studios und dachte, okay, das ist jetzt das Kapital, das ich habe, wie setze ich das ein? Und dann war DFB-Pokalfinale in Berlin, das war 2010, Bayern gegen Bremen. Mhm. Zum Glück haben die Bayern gewonnen, das hat auch dazu gehört. Und danach waren sie bei der Telekom zu ihrem vertraglich verpflichteten Empfang.
Wo dann wahrscheinlich Pur wieder live gespielt hat, weil damals...
Na, ich weiß gar nicht, ob der Pur, wer da live gespielt hat. Ich weiß nur noch, ich bin da rein, Basti hatte mir ein Ticket besorgt und dann saß Basti damals noch mit Sarah Brandner und Sarah, Thorsten, komm her, oh, was hast du da? Das ist Beats by Dre, Basti, Beats by Dre. Und dann...
Basti wusste das aber noch nicht.
Nein, der Basti durch die Begeisterung...
Okay, das ist the hottest shit.
Ich war mir nicht so sicher, ob er es überhaupt nicht kannte oder ob... Wie auch immer, er hat es auf jeden Fall gut kaschiert. Sah natürlich so aus, als wenn er es kann. Und dann ging innerhalb kürzester Zeit kam Großteil der Spieler. Ja, und es war ein großes wow, das sind die Kopfhörer von Dr. Dre. Magie, wie sie immer so entsteht, wenn du Limitierung hast, ja. Und alle wollten diese Kopfhörer. Und dann hatte ich dem Basti gesagt, weißt was, du hast meine Nummer, wenn irgendjemand noch die Kopfhörer haben will, melde dich einfach. Und das war nach dem DFB-Pokalfinale, sind alle in die Vorbereitung zur Fußball-WM Südafrika gefahren. Und dann habe ich wirklich von Basti klick, klick, ja, angerufen. Du, der Ribéry, der will, kannst du dem 25 Kopfhörer für die französische Nationalmannschaft schicken? Und der Arjen Robben.
So krass.
Holland. Und dann fingen wir halt an und haben da, wir haben bis dato nichts verkauft, muss man fairerweise auch sagen, haben wir dann diese Kopfhörer in diese Trainingslager geschickt. Gott weiß wohin. Und dann ist es passiert, damals, gab's Facebook, alles andere gab's noch nicht, aber dann fing es an, keiner wusste auch damit umzugehen, ja, dann fing es damit an, dass die ARD, ZDF vor allem, aber alle Fernsehanstalten immer den Bus, wenn die Spieler angekommen sind, aufgezeichnet haben, die Leute sind rausgekommen, die Spieler sind aus dem Bus rausgekommen und natürlich immer Close-Up-Shot, Und alle hatten diese Kopfhörer an. Alle haben gesagt, was sind das für Kopfhörer? Wo kommen die her? Und dann fing der der Bass an. Ja, das wäre Wahnsinn. Das war dann natürlich auch relativ schnell klar, dass schlaue Manager, Clubs auch und Vereine auch verstanden haben, dass das einen Wert hat. Ja, und über die Jahre hinweg ist es dann auch dazu gekommen, dass wir dann natürlich auch klassische Verträge abgeschlossen haben, Sponsoring-Verträge, Partnerschaften. Aber wir haben eigentlich so, das Highlight war tatsächlich 2012, muss ich sagen, das war Olympia in London. Da haben wir eigentlich allen Athleten gesagt, komm ins Shoreditch House, so Haus Shoreditch House in London, und wir haben einen Kopfhörer für dich. Und es war dann so, dass am dritten Tag der Olympischen Spiele 1500 Athleten Schlange standen vorm Shoreditch
House. Und das ist doch der...
Das Olympische Komitee hat
danach
Beats gebannt.
Ja. Ja, klar, weil das ja die gerechte, also es gibt ja so Regeln, die dürfen ein paar Wochen vor dem Spiel, nach dem Spiel keine Werbung machen.
Was schlimm ist, ja, für diese ganzen Sportler, ja, ja, die einmal in ihrem, alle vier Jahre, ja, die Öffentlichkeit haben, um...
Ja.
Das zu monitorieren.
Ich glaube, sie haben es so ein bisschen. Ja, es geht nur mit den, du musst das anmelden, das ist super kompliziert, aber das ist natürlich, wahrscheinlich haben die auch nochmal die Schrauben angezogen.
Wegen uns.
Ja, muss ich
morgen. Aber das war damals so, das gab natürlich ein paar Superstars, das war dem was egal, ja. Vor allem so Schwimmer, wo ich gefragt habe, okay, du kommst mit dem Kopfhörer rein, aber die Provokation pur. Aber es hat dazu geführt, dass Beats gebannt wurde, und es war die Headline in den Daily Newspaper im Sport, in dem Sportbereich in UK, ja. Und es hat die Runde gemacht. Und für uns war das, also, Gold. Das war immer, wo ich immer dachte, das ist das, was wir geliebt haben. Dass du bist über die Künstler, über die Celebrities, über die Sportler gekommen. Die Jugendlichen fanden uns unfassbar cool, weil wir gegen das Establishment agiert haben. Und, das war so in vielerlei Hinsicht dann auch der Wendepunkt, ja. Aber das war wahrscheinlich so 2010, 2012. Und dann kam 2014, sicherlich unsere kommerziell gesehen erfolgreichste klassische Kampagne, die ihr dann wahrscheinlich auch kennt. Das war A Game Before the Game. Und da hatten wir, und da war halt, und das war eigentlich das, was ich immer toll fand, Omar Johnson, der damalige CMO. Wir haben immer, und das ist jetzt auch heute immer noch mein Credo, dass wenn man mit Celebrities zusammenarbeitet, Persönlichkeiten, dass wir damals mit den Spielern etwas entwickelt haben, was Storytelling so stark war, dass es eine Kampagne trägt. Ja? Und alles, was man dann dabei noch an weiteren Content produziert. Und die Idee damals war, wann nutzen diese Spieler die Kopfhörer? Und die meisten haben gesagt, dass sie es eigentlich vor dem Spiel nutzen, wenn sie so einen Moment brauchen, wo sie so sich nochmal in sich kehren, konzentrieren. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, lass uns darüber eine Kampagne machen. Und größte Magie ist tatsächlich entstanden, weil es wurde gedreht und Neymar saß in der Ecke und hat telefoniert mit seinem Papa. Und dann so, mit wem redest du? Und Neymar so, mit meinem Papa, ich telefoniere mal mit meinem Papa vor wichtigen Momenten. Die so, weißt du was? Telefonier und wir filmen das.
So ist der Spot entschieden.
Ja.
Das glaube ich nicht.
Also das Intro, wo er mit seinem Papa redet, da sitzt und so. Und dann ist noch einer
Most iconic Spots aus dem Jahr.
Also und dann hat er, Omar gesagt, weißt du was, lass uns doch, wir haben den Hubschrauber noch eine Stunde, lass uns doch einfach mal entlangfahren. Und dieser Hubschrauber-Shot finde ich heute nach wie vor, gibt dem auch noch so eine Größe und so eine Weite. Und er redet mit seinem Papa, ist super emotional. Und dann geht es in diesen Song rein. Der Song war dann Nummer 1. Das war eine großartige Kampagne. Und das war dann, mein Highlight war tatsächlich, dass Beats gesagt hat, okay, wir geben dir den Spielraum, was für Deutschland zu machen. Und das war auch ein glücklicher Zufall. Der Basti hat mir erzählt, dass er die Bayern verlassen wird, dass es noch keiner weiß. Und dann haben wir tatsächlich, das weiß ich noch, während er bei der Nationalmannschaft war, die hat uns den Freiraum gegeben, haben wir in einem Kölner Hotel, was ja streng genommen falsch ist, weil er lebt ja in München, aber haben wir diesen Spot gedreht, wo Basti zurückschaut auf seine Karriere. Wir haben Wolf Fuß und wer war der zweite Moderator? Ah, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Aber haben wir gewonnen, dass sie halt so im Hintergrund darüber reden. Und das war eine rein deutsche Kampagne. Wir haben einen deutschen Künstler gesucht, der den Song passend dazu geliefert hat. Das war Motrip. Und das war unser größter Erfolg in Deutschland, was so earned versus paid angeht. Ja. Ja. Also wir hatten tatsächlich 90% earned. Wir haben gar nicht so viel Geld für eine Kampagne ausgegeben. Und das war mein persönliches Highlight, muss ich sagen.
Ja, cool.
Basti auch.
Super. Wow.
Eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Habt einen Moment Geduld, es geht sofort weiter. Unser Werbepartner diesmal ist Michaels Startup, mit dem er diesen Sport, von dem ich schon mal erzählt habe, Hyrox, mit erfunden hat. Das ist ein ganzes Team, die dahinter stehen. Und was ist das? Stellt euch mal vor, ihr seid im Fitnesscenter und ihr trainiert die ganze Zeit, aber es gibt keinen Wettkampf, an dem ihr teilnehmen könnt. Anders als bei einem Fußballverein, wo man regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt. Das ist das, worum es bei Hyrox geht. Ihr habt einen Fitnesswettkampf. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein gigantisches Zirkeltraining. Ich habe es mir selbst angeschaut in Oberhausen bei der Hyrox Weltmeisterschaft und war wirklich beeindruckt und dachte, wie geil ist bitte die Stimmung in der Halle mit so vielen Leuten, dann ein solches Zirkeltraining zu machen. Und ich sage hier so einfach mal eben Zirkeltraining, es ist sehr viel mehr. Also es sind 1000 Meter laufen, dann eine Übung, zum Beispiel Skiergometer 1000 Meter. Dann wieder 1000 Meter laufen, dann rudern, dann 1000 Meter laufen, dann Sled Push und Pull. Und also man muss wahnsinnig viel Übungen dazwischen machen, 8 Mal. Es hört dann auf mit Wallballs, wo man mit einem Medizinball 100 Mal, zumindest bei den Männern der Weltmeisterschaft, an einen hohen Punkt werfen muss. Wirklich extrem cool zuzuschauen und es macht wahnsinnig viel Spaß, auch das Ganze mitzumachen, weil diese Stimmung in der Halle so cool ist. Das ist Hyrox, jetzt mal in meinen eigenen Worten. Da kann ich natürlich Michael sagen, ich habe es richtig oder falsch beschrieben. Auf jeden Fall, es macht wirklich viel Spaß. Wir haben eine Doku darüber, die wir am 11.06. veröffentlichen. Das war Michaels großer Wunsch, dass wir da mit meinem Team ein bisschen filmen und das kommt bei uns auf YouTube, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Und Michael hat für euch, die Lust haben, einen Gutscheincode. Der heißt Hyrox, geschrieben H-Y-R-O-X, alles groß, minus Michael, minus Trautmann, jeweils das M und das T groß. Da könnt ihr auf der Seite hyrox.com euch vergünstigt anmelden, um bei einem der nächsten Wettkämpfe mitzumachen. Die sind in Miami, in Berlin und keine Ahnung, also wirklich an vielen Orten, wo ihr dann selber euch zum Beispiel auch als Couple anmelden könnt, gemischt oder wie auch immer. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Macht wahnsinnig viel Spaß. Und es lohnt sich, da mal drauf zu schauen. So, und jetzt, bevor ich zu viel laber, viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Und da hast du im Prinzip dann auch realisiert, okay, in den Künstlern liegt eigentlich die neue Power. Und du hast ja heute, wenn du jetzt mal den Sprung in dein heutiges Wirken nimmst, hast gesagt, du bist noch Advisor für Beats, aber du arbeitest ja heute vor allen Dingen so, dass du Künstler und Marken zusammenbringst. Mhm. Ne? Vielleicht machst du da noch ein bisschen drüber erzählen, wie das.
Ja, also die, was ich damals gelernt habe, also was ich früher schon gelernt habe, ist, dass die Celebrities alles sehr sensible Persönlichkeiten sind. Ja, viele empfinden es als extrem schwierig, aber teilweise entsteht dann natürlich auch die Magie. Was ich gelernt habe, ist, dass wenn man mit Celebrities arbeiten möchte, dann gibt es ja meistens auch einen Grund, dass man sich dafür entscheidet, nämlich die Followership, die sie aufgebaut haben, die Fans, ja, wie sie sich selber geben. Und dass es am stärksten in einer Partnerschaft zwischen Marke und Celebrity funktioniert, wenn man das dem Künstler oder dem Celebrity lässt. Also dass man wirklich im Idealfall sich sehr früh zusammen hinsetzt und eine Kampagne zusammen kreiert, die diese Stärken, die der Künstler über Jahre aufgebaut hat, halt auch wirklich, wie soll man sagen, beibehält und nutzt. Ja? Weil eine Kampagne zu bauen und dann ganz am Schluss irgendjemand, weil er eine Reichweite hat, da reinzusetzen und sich dann darüber ärgern und wundern, dass man extrem viel Geld zahlt und es überhaupt nicht funktioniert, das ist, finde ich, das falsche Vorgehen. Ja, es gibt sicherlich Produkte, wo es ein bisschen schwieriger ist, aber in der Regel, und das ist so meine Philosophie, wie wir jetzt arbeiten, ist, dass wir Marke und Künstler sehr, sehr, oder ich sage immer Künstler, aber Persönlichkeit sehr, sehr früh zusammenbringen. Und ist im Grunde genommen, die Entwicklung der gemeinsamen Kampagne ist eigentlich fast schon die Kampagne, weil da so viel entsteht, auch an Storytelling-Content, ja. Ne, das macht in vielerlei Hinsicht dann die Magie aus, die vielleicht den Unterschied macht.
Wie ist es denn, wenn du jetzt mal von früher zu heute, und das ist ja echt eine Reise, also krass, also danke für das sehr bildhafte Teilen. Ich hatte sehr viele Bilder zwischendurch im Kopf auf jeden Fall. Wenn du mal drauf schaust, eben genau das, was wir so angerissen haben. Ne? Du hast YouTube, Spotify, du hast heute andere Reichweiten, auch wo andere Werte entstehen. Trotzdem bleibt der Künstler im Kern der Künstler. Diese Echtheit, diese Motivation, die ist ja, bleibt ja da. Mhm. Und es klang so, als wenn es früher, hat man als Label den Künstler aufgebaut. Wie ist es denn heute? Kommen heute die Künstler tatsächlich selber rauf und du baust dann? Also ist es wirklich so, dass sich das umgekehrt hat? So wie Dre sagt, ich bin die Marke und oder Jay-Z das gesagt hat, ich bin die Marke und dann bauen wir drum auf, oder?
Also es hat sich natürlich unglaublich viel verändert, ne? Also die Labels veröffentlichen heute das Zehnfache an neuen Musik. Also es ist wirklich, das Musikbusiness wächst ja, aber es wächst durch Masse. Und die Frage, wo ist der Spielraum für einen Künstler, sich noch als Künstler zu etablieren? Es gibt so ein paar Kernzahlen, die, finde ich, fast ein bisschen traurig machen. Aber heutzutage ist, ich glaube, was du vorher gesagt hast, bis zu 75% des eigentlichen Einkommens eines Künstlers kommt aus dem Live-Business. Ja? Aber es ist 1 oder 2% der Künstler in der Welt, die 50-60% des Live-Business ausmachen. Und das sind alles Künstler, die fast aus unserer Zeit kommen. Ne? Also das sind die Coldplay, Elton John, U2, Metallica dieser Welt. Ja? Und die Frage ist dann, ja, der Musikmarkt wächst. Wo sind diese neuen Talente, die wirklich sich nachhaltig aufbauen können? Das finde ich, das ist eine extrem große Aufgabe. Natürlich sind die Labels noch da. Und wenn man die Labels fragt, werden die immer sagen, wir wollen auch Talente aufbauen. Aber eigentlich ist es heute ein Track-Business. Ja? Und teilweise werden die Songs auf Spotify veröffentlicht. Man schaut sich an, wie sie performen, oder auf Streaming-Services. Gibt den Song eine Woche oder zwei Wochen. Ja, und dann hat man Kerndatenwerte. Und dann kann es sein, dass es das schon war. Weil sie nicht so funktionieren. Ja? Mhm. Früher war das natürlich wirklich anders. Das war eine ganz viel nachhaltigere Arbeit. Und ich finde es total schwer für einen Künstler heute eine Plattform zu finden. Mhm. Und du musst extrem stark sein als Persönlichkeit. Du musst deinen Weg gehen. Es gibt immer wieder Beispiele, die schaffen, wie zum Beispiel aktuell Billie Eilish. Ja? Mhm. Also das ist
auch kennen. Krass. Also,
wie also die ist einfach, die verinnerlicht so viel Authentizität und Glaubwürdigkeit, dass sie das wirklich geschafft hat in 2,5 Jahren. Ich habe sie, weil ich immer noch eng mit Interscope bin, habe die Chance gehabt, vor 2,5 Jahren im Soho-Haus hat sie in Showcase gespielt. Mhm. Industrie-Showcase, Soho-Haus, Sunset. Und da waren 20, keine Ahnung, Medienleute, andere Labels, hat sie gespielt und dann gab es danach schlaue Sprüche, ja, mal gucken. Heute ist sie most engaged Artist auf Instagram, die explodieren, ne? Also Videos auf Instagram, die 16 Millionen Mal geguckt werden und also Zahlen, die wahnsinnig sind. Und wenn man auf so ein Konzert geht, dann sieht man auch diese Liebe und diese enge Verbindung zwischen ihr und ihren Fans. Und ich glaube, dass so jemand es dann schafft, auch nachhaltig da zu sein. Ja? Weil das Wichtigste für einen Künstler wird irgendwann zu sein, das in so ein Live-Business umzusetzen.
Ja? Wie erklärst du, also es gibt ja in der Tat immer weniger, die es durchschaffen, aber so ein Ed Sheeran, ein rothaariger, wuschelkopfiger, nicht besonders gut aussehender Typ, der jahrelang als Straßenmusiker sich durchschlägt, wird dann irgendwann von einem entdeckt, wohnt dann 2 Jahre bei dem und dann produzieren sie das und dann wird er auf einmal der meistgespielte Male Artist auf der Welt. Was sind das für Mechanismen? Der ist ja kein Social Media Wunder gewesen, der ist so einfach.
Also es gibt natürlich immer, wenn du dir so einen Berg anschaust, gibt es natürlich immer Leute oben, die eine unfassbare Geschichte haben. Also ich würde mal sagen, der Ed Sheeran, dem ging es auf einen ganz anderen, in einer ganz anderen Dimension so wie mir. Der hat einfach auch extrem viel Glück gehabt. Ja. Aber nein, der hat natürlich die, das muss man ihm sagen, der hat die Zeichen der Zeit erkannt, hat sehr, sehr früh ganz eng mit Spotify zusammengearbeitet, hat Musik gemacht, die perfekt in diesen Algorithmus passen, ja, hatte Glück, dass das nicht nur ein Hit war, sondern dass mehrere Hits gefolgt haben. dann, was dann auch oft passiert ist, dass andere Künstler dich als Feature Artist haben wollen. Ja, also er hat dann ja ganz oft bei Superstars als Feature Artist agiert. Das gibt dir natürlich auch nochmal Kredibilität. Bei Ed Sheeran ist eine, ist für mich, muss ich ehrlich sagen, auch ein Phänomen. Weil der füllt jetzt 70.000 Stadien.
Mit seiner Gitarre.
Ja, ist irgendwie, ich weiß noch, der Basti, der wollte den auch treffen. Ich habe ihm das organisiert, dann hat er mir ein Bild geschickt und hat gesagt, guck mal, ich und mein Hobbit-Bruder, da ist irgendwie alles, was man so aus dem Rock'n'Roll-Leben mit Musikbusiness verbindet, ist da eigentlich nicht da.
Ja, ja,
es ist, ja, voll, es ist irgendwie, es ist einfach alles also so Bruno, lieb und nett.
Bruno
und
Mars oder so habe ich verstanden, weil das ja ist so eine Sexbombe und ja, zwar genau klein, aber, ja, aber der tanzt wie der, ja, Wahnsinn, hat auch eine mega Stimme, da sagst du, okay, das ist so der King of Pop, neu ja geboren. Aber ich glaube, erfolgreicher ist Ed Sheeran, ne?
Ja, ja, Ed Sheeran ist tatsächlich, wenn man so die, die letzten Jahre die Streaming-Plattform Top 10 anguckt, da ist der, da ist er auch nicht nur einmal, da ist er ein-, zweimal eine Top 10 drin. Also es ist, Ed Sheeran ist schon Wahnsinn.
Das ist schon eigentlich ein Phänomen, dass in einer Zeit, wo man halt YouTube-Videos und Co. guckt und du kannst es nicht mehr hören, mhm, aber ich bin ja eben auch Riesenfan, wie gesagt, schon gesagt, von Rammstein, die halt innerhalb gefühlt von einer Stunde oder zwei halt hunderttausende Tickets in Europa verkauft haben. Ich weiß gar nicht mehr die Zeit, es war pervers. Also es war keine Chance, auch nur ein Ticket zu kriegen. Und dann releasen sie diese beiden Top-Songs aus dem Album auf Spotify, die halt innerhalb von einem Tag auf YouTube und Spotify Millionen Plays ja haben, Millionen Plays. Und dann schießen sie das Album hinterher. Und dann haben sie dann eine neue Bühnenshow, die einfach umpustet.
Was schon da? Was schon gesehen?
Ich musste gerade mir hier leider sagen, ich musste einen Termin canceln letzte Woche und ich hatte jetzt Tickets bekommen für Wien und genau da wird es wieder hart. Also ich suche noch nach...
Aber das
kannst
du nochmal sagen, weil wir haben ja damals... Also Rammstein ist, weil ich die vor allem den Till und den Richard sehr gut kenne oder so, das ist eine, sind tolle Jungs. Ja? Wir haben damals, kann man sich vielleicht vorstellen, mit Tokotronic und Rammstein auf einem Label extrem viel Diskussionen gehabt.
Oh ja.
Die Rammsteiner können es ja auch nicht ohne, die mussten ja auch dieses Mal wieder
so
ein bisschen provozieren. Ja. Das ist, wenn man über Künstler, Musiker redet, die es aus Deutschland heraus geschafft haben, weltweit eine Relevanz zu haben, dann kommt man an Rammstein nicht vorbei. Da gibt es natürlich Künstler, die musikalisch Zeichen gesetzt haben und natürlich auch Kraftwerk oder so Bands wie Scorpions, die auch kommerziell erfolgreich waren oder auch hier Dieter Bohlen, muss man ja auch nicht. Aber Rammstein ist für mich ein Phänomen. Ich habe Freunde in Südamerika, Spanien, Frankreich, die sterben für diese Band. Mhm. Ja. Und das ist aus sich heraus, waren die immer konsequent. Das war immer Rammstein. Egal, was sie gemacht haben, selbst wenn sie einen Popsong gemacht haben oder eine Ballade gemacht haben, war das immer Rammstein. Ja. Und die haben... was man dann so vielleicht im Nachhinein auch gar nicht so mehr sieht, aber die haben bestimmt 90% der Dinge nicht gemacht. Mhm. Ja, das ist eben die Magie, ne? Was machst du, was machst du nicht?
Und das, um den Bogen zu machen, da wollte ich einmal hin, ne? Weil das, was uns ja so fasziniert, auch an diesem Thema, in dem wir,
ja, dein Hund hat es gemütlich, ja.
Was uns an diesem Thema so fasziniert, ist dann eben Leute, die sagen, ne, also ich habe mich für diesen Weg entschieden und gehe den. Und es gibt eben ein paar Künstler, die sind da extrem konsequent und gehen den halt dann durch. Und die gehen den so durch. Und wenn du von deinem Weg erzählst, dann sagst du ja glücklich, Zufall, glücklicher Zufall, glücklicher Zufall. Aber was ich zumindest zwischen den Zeilen rausgehört habe, du hast wahrscheinlich relativ häufig auch gesagt, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf. Und das klingt so leicht.
Ich kann also sagen, bei mir ist die, ich muss sagen, ich lebe extrem von der Leidenschaft. Ich glaube, dass ich gut bin.
Und Gefühl, glaube ich auch.
Ne? Ja.
Wenn ich mir so anhöre, was du so für, wo du deine Punkte setzen konntest, wo du Dinge gefühlt hast, Strömung gefühlt hast und so weiter, ist cool.
Ja. Ja. Und das hat mir auch immer, also die Leidenschaft und die Liebe hat mir halt auch geholfen bei den Künstlern. Also das ist das, die Gwen Stefani hat irgendwann mir den Spitznamen, der mir bis heute nachhängt, gegeben, German Jesus. Ich war bei allen, vor allem amerikanischen Künstlern und auch mit denen ich heute noch zu tun habe, bin ich German Jesus, Weil
vom Bild kann ich es absolut verstehen.
weil ich so aussah wie Jesus und weil ich aus Deutschland komme. Nein, aber weil halt auch, weil das Verhältnis zwischen Künstler und Label ist immer zu Recht oder zu Unrecht, ist eigentlich immer kompliziert. Mhm. Ja? Auf der einen Seite ist die Kunst und auf der anderen Seite ist die Kommerzialisierung. Der Künstler will das eigentlich auch, ja. Aber irgendwie ist es immer schwierig und viel Konflikte sind da. Und ich glaube, was ich geschafft habe in der Zeit, wo es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, ist, dass ich das geknüpft habe, weil ich immer den Künstlern zugehört habe. Ich bin nicht rein und habe gesagt, wir machen jetzt das und das und das und das. Und dann gab es ein Streitgespräch und Konflikt und dann wurde was erzwungen oder so, sondern wir haben uns zusammen hingesetzt und ich habe zugehört. Und das war immer das, was die Künstler gemocht haben. Und ich habe halt immer versucht, auch Sachen zu machen, die den Künstler gefallen. Ja, so wie wir jetzt darüber geredet haben, dass ich gesagt habe, lass uns eine Kampagne ruhig auch mal darüber nachdenken und mit dem Künstler sprechen, was er dazu denkt und wie er das sieht. So waren früher halt auch diese Kampagnen.
Ja.
Ich weiß noch, O2 hat zur Eröffnung der O2 Arena den Manager von Metallica angerufen und hat gesagt, ey, wir wollen, dass ihr die O2 Arena eröffnet. Der so, nee, für euch, O2, warum? Ich bin zu Peter Mensch gegangen und habe gesagt, hört zu, da kommt doch das Album und ihr wollt immer euren Fans was zurückgeben. Lasst doch ein Album-Launch-Event machen und O2 finanziert das. Und das Ticket kostet nur 5 Euro und die 5 Euro nehmen wir für irgendetwas, was wir unterstützen. Das entscheidet ihr. Und das war ein riesen Basti. Und aus ganz Europa sind die angereist. Jeder hat 5 Euro gezahlt und dann haben wir, die Fans haben teilweise sogar mehr gezahlt und dann haben wir, das war der Wunsch der Band, eine Herz-Lungen-Maschine für die Herzklinik der Charité für Kinder. Weil das hatten sie nicht. Also da gibt es extra gekauft. Die Band ist umsonst gekommen, hat umsonst gespielt, hat keine Fee verlangt. Wir haben einen Riesenbass gehabt zum neuen Album. Die Fans haben es geliebt. Und wir hatten sogar noch einen Social-Faktor drin, bin heute noch befreundet mit dem einer der damaligen Chefchirurgen der Charité. Und es ist manchmal, glaube ich, die Magie, dass man sich so ein bisschen überlegt, was denkt auch die andere Seite, ja, weil die andere Seite ist so, wie sie ist, auch mit ihrem Erfolg, warum sie so attraktiv wiederum für Marken ist, weil sie konsequent ist, alles, was du gesagt hast. Wenn man das nicht zulässt, dann warum arbeitet man dann zusammen? Ja, also das ist, glaube ich, das hat mich so mein ganzes Leben lang begleitet und du hast total recht. Ich habe ganz oft aus meinem Bauch heraus, aus meinem Herzen heraus entschieden. Und vielleicht war das, weil ich deswegen konsequent zu mir war, auch immer dann letztendlich die richtige Entscheidung. Also es waren nicht alle immer richtig, aber wenn ich so zurückschaue, denke ich so, wow, das hat schon irgendwie immer gepasst.
Die Industrie, wenn wir nochmal auf die Industrie zurückkommen, hat sich ja wirklich hart erwischt. Ne? Also wenn ich mir meine Industrie angucke, Werbung, wir haben immer wieder die Chance, uns neu zu erfinden, in kleineren Zyklen mit kleineren Themen werden auch gejagt, aber werden länger gejagt und nicht ganz so schnell gejagt wie die Musikindustrie. Jetzt hat sich in Deutschland die Musikindustrie auch noch das Aushängeschild Echo, einen Preis, den einzigen Preis, der irgendwie eine Bedeutung hatte, weggeschossen. Wie siehst du die Branche so in Zukunft? Was kann die Branche tun? Was muss die Branche tun, um sich wiederzufinden?
Ja, also ich würde mir immer schon, habe ich mir schon immer gewünscht, und ich wünsche mir jetzt für die Branche, also Branche, wenn wir von der Branche reden, reden wir ja vielleicht jetzt erstmal über diese Major-Labels, genau. Dass sie Innovatoren werden und nicht
Verwalter.
Verwalter, genau. Das ist es nämlich, rechte Verwalter. Sondern dass sie einfach die, mach mal, da fängt es wahrscheinlich an zu gluckern. Michael schenkt Wasser nach.
Deswegen gluckert es durch. Ein Fisch, der Wasser hat, und der gluckert jetzt.
Ich mache ein Foto für Instagram für später.
Ja, sprich ruhig weiter.
Ja, ich glaube, es passiert so viel. Natürlich muss man auch sagen, dass es Leute gibt, junge Kreative, die vorneweg sind. Aber ich würde mir wünschen, dass die Industrie eben sich nicht nur auf den Besitz der Rechte ausruht, sondern mit Innovation treibt. Und dann, glaube ich, was total wichtig ist, dass sie eine Relevanz für Künstler wieder darstellen. Weil die Verträge, also vor allem die Labels, die Verträge, die teilweise immer noch gemacht werden, beruhen auf eine Zeit, wo der Künstler jemand gesucht hat, der es reproduzieren kann, der Vinyl pressen kann oder eine CD pressen kann und der das dann in den Handel bringen kann.
Das hatten die Majors hatten früher alle eigene Presswerke, genau. Ne?
Wir hatten unser Werk in Hannover, Hannover-Langenhagen. Und das war eigentlich so die Basis, ne? Armer Künstler, jetzt habe ich einen tollen Song, wie erfährt die Welt davon? Und deswegen gibt's ja auch so ein komplexes Rechteumfeld, wovor ja viele Marken Angst haben und viele schlechte Erfahrungen mitmachen. Aber das beruht darauf, dass ein Künstler nicht wusste, wie komme ich jetzt da raus? Wenn man das heute anschaut, streng genommen, könnte ein Künstler per Knopfdruck seine Musik bei Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube selber verfügbar machen. Ja, ich glaube, dass die Labels, die große Kunst der Labels ist es, sich zu überlegen, wie schaffen sie Mehrwerte. Ja, bei der Automobilindustrie haben wir jetzt die Situation, dass irgendwann der Besitz des eigenen Autos nicht mehr wichtig ist. Also versuchen gerade alle neue Plattformen zu denken, ja, Carsharing, Mobility-Konzepte. Genauso ist es eigentlich bei der Musik auch, dass sie Sachen schaffen, wo sie Künstlern vielleicht auch in anderen Bereichen helfen. Ne? Also die Universal hat jetzt so ein Lab gegründet, wo sie alles bündeln, was so Kreative ist, um halt einem Künstler zu sagen, hör zu, bei uns geht's nicht nur um Reproduktion und Vertrieb, sondern und dann auch PR oder Marketing, sondern wir helfen dir auch schon beim Entstehen. Ja, sicherlich ein guter Weg, muss ich halt vielleicht auch noch beweisen. Aber das ist die große Aufgabe. Und dann würde ich mir natürlich auch freuen, wenn immer mehr Künstler vielleicht auch mutig sind und es vor allem auch schaffen, Erfolgsgeschichten schreiben in ihren eigenen Bereichen. Weil das ist natürlich, passiert eigentlich auch nicht. Ne? Also es ist schon noch erstaunlich, wie sehr die Künstlerseele dann doch Angst hat, alleine zu sein.
Also tatsächlich ohne Label dann was zu machen zum Beispiel und ja, zu sagen, ich ziehe das jetzt selber durch. Gibt es da Beispiele heute, wo du sagst...
Na, du hast halt oft die Beispiele dann, wenn jemand erfolgreich ist, ne?
Ja.
Dann können natürlich viele sagen, dann ist es natürlich auch nicht mehr schwer, ja, ne? Und die Labels sagen immer so, na gut, jetzt haben wir dich groß gemacht, jetzt haust du ab. Na super, eigentlich brauchen wir dich ja auch, um wieder Talente zu fördern, ne? Also es ist eigentlich ein Kreislauf. Du machst jemand groß, profitierst davon, dass er erfolgreich ist und investierst das Geld wieder in Nachwuchs. Wenn die natürlich immer, wenn sie ganz oben sind und erfolgreich sind, immer alle weggehen und alle selber machen, dann funktioniert der Kreislauf nicht mehr. So ist auf jeden Fall die Darstellung der Labels. Aber im Grunde genommen, ich habe jetzt, es gibt in Berlin Live from Earth, das ist so ein Künstlerkollektiv. Du nix, kennst du sie?
Hm, ja? Ich gehört schon vorher.
Ja, und da, was halt toll ist, dass irgendwie sich so Kollektive zusammenfügen, ne? Oder Kitschkrieg, das Produzententeam, das mit Trettmann zusammenarbeitet. Das finde ich, was so toll ist, dass so ein Kollektive sich zusammenschließen und es nicht mehr nur um Musik geht, sondern auch um Merchandising, um Fashion, um eigene Events, ja. Der Beat Gottwald, um den jetzt hier mal hier zu nennen und auch zu loben, den habe ich damals bei Mota eingestellt. Heute hat er ein kleines Imperium aufgebaut mit eigenem Ticketing, mit dem Cosmonaut Festival, macht KIZ, Kasper, Kraftklub, ja, als Manager. Der hat halt von sich aus gesagt, lass uns ja wie so ein Kollektiv zusammenarbeiten und möglichst alle Rechte
ganzheitlich
von uns verwerten, heraus ganzheitlich zu betreuen. Das okay, ist so ein...
Das ist ein Work.
Ja.
Aber pur.
Das ist auf jeden Fall... und dann bist du auch stark. Ob du dann dich entscheidest, mit dem einen oder anderen Künstler vielleicht doch noch zum Label zu gehen, aber du bist immer in einer sehr komfortablen, starken Position. Du
kannst weiter konsequent nach Gefühl entscheiden,
genau, und
lässt dich nicht unter Druck, ja, beeinflussen.
Ja, also...
Was treibt dich im Moment ganz aktuell? Was sind so die Projekte, die...
Also das eine Projekt, an dem wir arbeiten, ist Mit Billie Eilish, das kann ich glaube ich sagen, und ein Telekommunikationskonzern, das darf ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber da ist es zum Beispiel wirklich so, dass ich vor 2 Jahren angefangen habe, Billie zu erklären und mein Verständnis heraus, dass dieser Konzern auch ein großes Interesse hat, mal eine andere Kampagne zu fahren, die was mit Social Responsibility zu tun hat, weil der digitale Wahn gerade bei Jugendlichen sicherlich nicht nur Positives bewirkt. Und da, obwohl man natürlich ein Interesse hat, dass möglichst mehr und mehr und mehr Leute das Netzwerk nutzen, da vielleicht einen Gegenpol hinzusetzen und auf bestimmte Probleme hinzuweisen. Und ich habe ihn Billie ausgesucht, weil Billie genau das macht, total glaubwürdig. Sie sagt nicht, Social Media muss weg, weil Social Media ist nun mal da bei den Jugendlichen, sondern sie erklärt, wie man damit umgehen soll. Und die bringe ich gerade zusammen. Und da ist es wirklich so, dass Telekommunikation gesagt hat, lass uns Billie mit reinholen. Und wir haben wirklich schon 2 Workshops gehabt mit der Agentur, mit Billie, mit Management. Und es entsteht gerade wirklich eine Idee von beiden. Und das ist noch nicht unter Dach und Fach, aber es ist ein Prozess, den ich wunderschön empfinde, kann ich einfach so sagen. Und das ist eigentlich gerade so ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein aktuelles Projekt, wo viele Dinge zusammenkommen, wofür ich stehe und wofür ich auch total dankbar bin.
Sehr geil.
Bevor Christoph sagen kann, dass wir schon wieder hart auf die Stunde zulaufen.
Machst du hier den Timekeeper?
Sag ich jetzt mal. Wir kommen immer zum Schluss noch so aufs Thema, was inspiriert dich? Ich glaube, du bist sehr inspiriert von Musik. Du bist in der Lage, wahrscheinlich wenig Menschen auf diesem Planeten, ganz viele Künstler zu kennen, mit denen gearbeitet zu haben. Was hat dich außerhalb der Musik inspiriert? Hast du Bücher gelesen, die dich irgendwie weitergebracht haben? Oder wo holst du Inspiration her für dich?
Also, ich habe tatsächlich auch mal Bücher gelesen. Und ich finde es ehrlich gesagt, ich merke das immer wieder, wenn ich am Flughafen bin.
Die Biografie von Keith Richards. Hast du gelesen?
Ja, geiles Biografie. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich alle, eine Vielzahl von Biografien gelesen habe. Ich gebe es zu, ich habe auch die Biografie von Mötley Crüe gelesen. Die war eher amüsant.
Und die gibt es ja jetzt auch als, gibt es auch Netflix jetzt, ne?
Ja, die gibt es auch als...
frei ab 18.
Ja. Und aber klar, Keith Richards, Jimi Hendrix. Interessant ist, Jimi Hendrix ist zum Beispiel so, wenn man so eine Biografie liest, ne, also man sagt mal so, oh, die armen Künstler heute, aber Jimi Hendrix, der hat eigentlich 5 Jahre am Hungertuch geknappert, hat in vor allem im Süden von Amerika noch rassistisch geprägt, versucht als farbiger Musiker sein Geld zu verdienen, durfte dann immer irgendwo an der Seite spielen. Das, was er am Ende wurde oder so, und dann ja auch viel zu früh gegangen ist oder so, das, wenn man das so betrachtet. Aber der Weg dahin, und dieser Weg ist, alles, was man über ihn liest oder so, ist einfach immer konsequent, ich will Musik machen. Jede Möglichkeit. Und wenn er für eine weiße Band im Hintergrund spielen musste, kein Geld bekommen hat, er wollte immer Musik machen. Und sowas inspiriert mich, ne? So der Glaube an etwas, was stark ist und dass man es schaffen kann. Also deswegen haben mich diese Bücher, die habe ich total gerne gelesen. Gab auch Bücher, die waren tendenziell ein bisschen langweiliger. Aber alle Bücher haben das eigentlich gleich. Es ist ein Auf und Ab. Ja, also wenn wir heute Superstars kennen, dann haben die alle ihre Up and Downs. Ja, oft hat es auch was mit Drogen zu tun. Aber es gab auch Künstler, die nicht so erfolgreich waren. Ja, so Anthony Kiedis, das weiß ich noch, habe ich mal in meinem ganzen Team im schlimmsten Jahr, das wir hatten.
Red Hot Chili Peppers.
Ne? Genau, ja. Boston Consulting bei uns drin war und der Markt um 15-17% ins Bodenlose gerauscht ist und es um Entlassungen und alles ging. Da habe ich ihnen allen Anthony Kiedis geschenkt. Das ist jetzt relativ einfache Literatur. Aber das Phänomen bei ihm ist halt auch durch den Rückfall in die Drogenabhängigkeit, er ist wirklich durch Wellen gegangen. Wenn man heute Red Hot Chili Peppers hört, denkt man immer so, einer der erfolgreichsten Rockbands. Aber das waren sie nicht immer. Ja? Das war auch ihre persönlichen Probleme, auch vom Gitarristen oder so. Und ich habe halt gesagt, das ist irgendwie der Glaube daran, dass man es wieder schaffen kann, Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Und dann inspirieren mich meine Kinder. Also mein Großer jetzt vor allem natürlich, weil er all das macht, was die junge Generation jetzt macht. Wie er Musik entdeckt, wie er Musik hört, wie er seine
Playlist... Gehst du zusammen Konzerte?
Ja. Hm?
Oft, das ist für mich auch eins der verbindendsten Elemente zu meinen Söhnen, sind Konzerte.
Ja. Ja.
Also jetzt schon länger nicht mehr, aber wir waren auf ganz tollen Sachen. Oscar mit 13, 14 Jahren hat er mir Sachen gezeigt, wo ich sagte, wow.
Naja, du hast ein Bild gesehen, mein Sohn, das erste Mal, das ist jetzt nicht sein Musikgeschmack, er ist schon sehr angloamerikanischer Hip-Hop, französisch noch ein bisschen, gar nicht so viel deutsch, aber so sein, wir haben ihn halt oft mitgenommen, es gibt dieses legendäre Bild, musst du nachher noch fotografieren.
Ja, ja, da machen wir unser Foto.
Ja, wo mein Sohn bei Marilyn Manson auf dem Schoß sitzt, das mussten wir machen, weil Marilyn Manson ist unser Trauzeuge.
Nein, come on.
Wie geil. Das ist die Headline vom Podcast. Ja. Marilyn Manson ist unser
Trauzeug. Die zweiten Tracks, die ich höre zum Laufen morgens. Super.
Ich sag immer so, wenn alle immer so sagen, was? Dann sage ich immer allen Leuten, schaut euch die 3 oder 4, vielleicht sind es auch 5 Minuten von Bowling for Columbine an. Ja? Wo ja wirklich alles, er war da eigentlich der Schuldige. Und wie er das erklärt, wie er darüber redet. Er ist einfach ein unfassbar intelligenter Mensch, jetzt ein bisschen lost in seinem Konsum von Giftstoffen, aber damals, es war beeindruckend. Ja.
War das die, meine letzte Frage, wer war die beeindruckendste Persönlichkeit?
Oh, das ist schwierig. Ich habe interessanterweise, ich will nicht sagen enttäuschend, aber die Magie, die man um so eine Person aus der Ferne aufbaut, wurde oft zerstört, wenn man nah dran war. Ja, also das war oft eher eine Enttäuschung. Also über die Jahre oder so war das jetzt, ich will nicht sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe, aber die Erwartungshaltung war eine andere. Es gab so ein paar, die mich wirklich beeindruckt haben, weil ich es teilweise vielleicht auch gar nicht so erwartet habe. Ne? Aber einer war Beck.
Mhm. Wow.
Ja, ein unfassbarer Künstler. Und sein Herz gewonnen habe ich, weil sein Großvater ist, glaube ich, L. Hansen, Künstler. Da haben wir im Beuys Museum, ich glaube, deutsch-holländische Grenze, haben wir einen Klaviersturz inszeniert. Er war, weil das hat anscheinend sein Vater irgendwann mal, oder sein Großvater irgendwann mal gemacht, haben wir auf dem Balkon einen Flügel hingestellt, er ist hochgegangen und hat ihn runtergeworfen und danach die Einzelteile, wie sie so lagen, wurden zusammengeklebt, das war dann Kunst. Und alle haben gefragt, wieso machst du denn sowas? Ja, und danach hatte ich Beck. Was mich da aber beeindruckt hat, war eher so die Art und Weise, wie er mit seiner Band, mit den Musikern umgegangen ist, das war einfach toll. Ein anderer, der mich wirklich beeindruckt hat, war Sting, weil das war auch ein besonderer Event. Wir haben tatsächlich, er hatte die Vision, er hat ein wirklich tolles Grundstück in der Toskana und hat da gesagt, ich mache da ein großes Konzert, lade alle die Künstler, die mich inspiriert haben, ein und wir nehmen das live auf. Und das war an 9/11. Das Konzert ist
krass.
In veränderter Form hat es dann stattgefunden, weil keinem Künstler mehr zumute war, da wirklich aufzutreten. Aber ich werde nie vergessen, wir waren in diesem Raum an so riesengroßen Tafeln und haben Pizza gegessen mit seinem tollen eigenen Olivenöl. Und ich habe ihn gar nicht gesehen. Und auf einmal hat sich die ganze Atmosphäre und die Energie verändert. Ja, auf einmal hast du gemerkt, die Energie verändert sich und die Personen haben aufgehört zu reden. Und dann ist Sting reingekommen, ne? Und es war so, und dachte ich so, wow, das hatte ich. Sting, Bono ist so jemand. Bono ist unglaublich beeindruckend. Das ist jetzt vielleicht auch nicht überraschend. Aber.
Mit dem hatte ich auch mal die Gelegenheit zu einem einminütigen Dialog. Er auf der Bühne und ich 2000.
Ja, ist natürlich auch eine ganz, 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 ganz tolle Persönlichkeit. Ja. Er hat zu mir damals, das werde ich nie vergessen, da war mein Sohn 4, da hat er nur gesagt, passe mal auf, mit wem dein Sohn sich umgibt, weil wenn er den falschen Umgang hat, kannst du nur wegziehen. So, okay.
Geiler Erziehungstipp.
Ja, aber das ist, hat so ein bisschen was. Ja.
Krass. Vielen Dank.
Also die Stunde ging schnell rum. Ich hatte das, ja so ein bisschen...
Nee, das, du hast Angst gehabt, dass du nicht genug zu erzählen hast?
Wir sind auch satt.
Jetzt fallen mir die ganzen Sachen an, die
ich noch erzählt hätte. Es war echt ein Geschenk, dich kennenzulernen. Ja. Also wirklich.
Also hat mich total, hat mir total viel Spaß gemacht. Also ich.
Hast du noch nie so erzählt die Geschichte öffentlich, oder?
Nee. Nee, ich. Wow. Danke. Ja.
Thanks for sharing.
Lebt eher in den Erinnerungen. Aber das Schöne ist ja, wenn man dann in so einem Umfeld mit Personen redet, die das dann gerne hören zulassen, das macht auch total Spaß.
Vielen Dank.